Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
In der Schweiz kennen wir den IKT-Minimalstandard für kritische Infrastrukturen. Und in Europa kommt jetzt NIS 2. Das steht für Network and Information Security Directive 2. Und es geht hauptsächlich darum, eben kritische Infrastrukturen Vorgaben zu machen. Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute wiederum mit Andreas Wiesler und mit mir. Und es geht, wie schon angedeutet, um das Thema NIS 2.
Gerade egal, wo ihr irgendeinen Fachbericht lest, NIS 2 ist überall omnipräsent. Jetzt kann man sagen, ja, da hat es eine 2 hinten dran, da hat es doch vermutlich eine 1 gegeben. Ja, die gibt es seit 2016 und man hat jetzt nachgeschärft.
Nachgeschärft. Übrigens in der Schweiz hat man das auf andere Art und Weise auch gemacht vor kurzem. Es geht wirklich hauptsächlich um kritische Infrastrukturen. Klar, viele sind überrascht, dass sie als das gelten. Es wurde auch tatsächlich erhöht, kommen wir noch darauf, wer überhaupt dazugehört. Aber es ist jetzt nicht so, wenn du irgendein privates Unternehmen hast, dass ich weiß jetzt, was soll ich sagen, Zahnstocher herstellt oder so, dann ist NIS 2 im Normalfall für dich nicht wichtig. Das vorneweg. Worum geht es denn aber überhaupt bei NIS 2?
Ja, es geht darum, in der EU einheitliche Vorgaben an die Cybersicherheit zu definieren. Auch das ist ja nicht neu. Fast täglich kann man von irgendwelchen Angriffen lesen, Spionage hin und her. Und man möchte die EU vorbereiten, dass, wenn was passiert, dass man auch entsprechend reagieren kann.
Grundsätzlich begrüße ich es sehr, sage ich ganz offen, dass insbesondere auch kritische Infrastrukturen hier etwas mehr Druck, freundlichen Druck, nee, ziemlich klaren Druck bekommen, finde ich super, weil es gibt schon sehr viel Potenzial, sehen wir auch immer wieder. Nichtsdestotrotz ist NIS 2 teilweise auch ein wenig umstritten. Wir kommen auch noch auf einzelne Punkte, wo wir vielleicht auch sagen, naja, kann man so machen. Punkt.
Genau.
Der erste ist schon mal, jedes Land, so habe ich das verstanden, muss eine eigene nationale Cybersicherheitsstrategie erstellen, auf Druck von NIS 2.
Korrekt, ja, weil die EU hat ja diese Vorgaben definiert, was alles drin enthalten sein muss. Und alle Mitgliedsländer haben nun 2. bis 17. Oktober dies in nationales Recht zu überführen.
Und dann gibt es diverse Vorgaben auch für Behörden. Sie müssen beispielsweise ein Cyber Security Incident and Response Team, CSIRT, wie sagt man das denn? CSIRT? Keine Ahnung. Also ein Cyber Security Incident and Response Team aufbauen. Und jetzt kommt ein Punkt, den haben wir schon im Vorgespräch so,
Genau.
Es muss eine europäische Schwachstellendatenbank aufgebaut werden. Warum?
Ja, weißt man möchte natürlich ein bisschen unabhängig sein von anderen Ländern. Ich hoffe, dass sie es dann gleich einstufen wie in anderen Ländern. Nicht, dass die Amerikaner sagen, das ist hochkritisch und wir sagen, oh, ist weniger kritisch. Also ich hoffe da schon, dass man das ein bisschen einheitlich macht. Wir hatten ja schon einen Podcast zu Schwachstellenmeldungen und Schwachstellenbewertungen. Ist also ein ganz schwieriges Thema und ich bin gespannt, wie das Endresultat dann aussehen wird.
Ja, also ich kenne hier die Ziele nicht, die man damit verfolgen will, weil es gibt globale Schwachstellendatenbanken. Warum das jetzt Europa eine eigene braucht, ist mir ein bisschen ein Rätsel, weil die Schwachstelle ist, ich sag mal, in Südafrika genau dieselbe wie in der Schweiz oder eben, keine Ahnung, in Frankreich oder in China. Mhm. Ist mir ein Rätsel. Aber Sie haben sicher was dabei gedacht und ich verstehe es nur noch nicht ganz. Kann sein.
Spannend dürfte ja dann auch sein, wie müssen Hersteller Schwachstellen melden? Oder Privatpersonen, Unternehmen, die eine Schwachstelle finden. Muss ich das dann einzeln melden? Oder das sind dann auch so Herausforderungen, die wir haben.
Gut finde ich dann wieder die Verpflichtung der Leitung. Also das Management wird ganz klar verpflichtet damit, muss sich damit beschäftigen. Also das Management kann auch nicht sagen, ja, da sind wir nicht konform, ja, das ist ja schlimm, unsere IT, die können ja gar nichts, sondern nee, das ist dann eben das Management in der Verantwortung.
Mhm, dass wirklich diese Verantwortung dort bleibt, wie wir sie auch in der ISO 27001 kennen, ein eigenes Kapitel, die oberste Leitung muss. Und da spürt man schon ein bisschen die Kompatibilität zur ISO 27001.
Neu müssen Vorfälle müssen gemeldet werden, also von Unternehmen, die unter NIS-2 fallen. Kommen wir da noch drauf, ist auch nicht ganz so trivial. Und es gibt Bußen.
Genau, Sanktionen und Bußgelder.
Ja, und die können dann auch ziemlich wehtun.
Ja, schauen wir doch ein bisschen, wer ist dann überhaupt davon betroffen? Und zwar hat man das in zwei Gruppen gemacht, Sektoren mit hoher Kritikalität und sonstige kritische Sektoren.
Da habe ich auch noch nicht verstanden, werden die unterschiedlich behandelt in NIS-2? Nee.
Nur bei den Bußen.
Ah.
Da gibt es dann ein bisschen Unterschiede. Ja. Aber sonst musst du relativ, also sagen wir so, dieser Umfang wurde massiv erhöht, wer jetzt dazugehört und wer nicht.
Gut, komm, ich lese das mal kurz vor und da gibt es vielleicht ein paar, die auch so im ersten Moment, ihr sagt, hä, was? Also Energie, ja, klar, ne? Einleuchten. Verkehr, ja, vielleicht wäre man nicht auf erstes drauf gekommen, aber einleuchten. Bankenwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, hä?
Ja, das sind die Provider, die natürlich die Banktransaktionen zwischen den Banken hin und her schieben. Ja,
ist am Schluss eben tatsächlich extrem wichtig. Gesundheitswesen, ist wieder ziemlich klar. Trinkwasser, genau. Logo, Abwasser.
Ja, wenn das nicht weggeht, dann haben wir auch ein Problem.
Es ist schon immer wieder spannend, wie viele Dinge es gibt, die so wichtig sind und die wir irgendwie, ja. Digitale Infrastruktur.
Ja, die ganzen Netzwerke. Natürlich, sei es die großen, Deutsche Telekom und andere, aber auch die kleineren, die natürlich die Datenleitungen zur Verfügung stellen.
Es geht hauptsächlich um Kommunikationsinfrastruktur, so habe ich das verstanden. Also ich glaube, die Webseite von, ich weiß jetzt auch nicht, von der Gemeindeverwaltung XY, das ist nicht gemeint damit, vermutlich.
Ja, Kommunen wurden ja eh ein bisschen ausgeklammert, was für sehr viel Unmut gesorgt hat.
Was ich jetzt auch nicht so genau weiß, es heißt Verwaltung von IKT-Diensten Business-to-Business. Wer jetzt da genau noch reinkommt und wer nicht, ist das definiert, weißt du das? Oder ist das
ja,
so?
Es ist schon definiert, was da alles dazugehört. Aber es geht da natürlich auch darum, wenn du zum Beispiel im Energiebereich, du bist ein IT-Zulieferer für die und dann gehörst du natürlich auch dazu. Wenn die das nicht mehr alleine machen können und du bist jetzt denen ihr Supporter, dann musst du das auch zur Verfügung stellen. Darum Business to Business und nicht Business to Consumer.
Öffentliche Verwaltung, ja. Ist wieder, macht Sinn. Ja. Und etwas speziell ist dann Weltraum.
Ja, kam neu dazu.
Weltraum. Warum ist, und das nicht unter weiteren, sondern unter Sektoren mit hoher Kritikalität.
Ja, es verlagert sich halt auch immer mehr in den Weltraum, dass Satelliten bewaffnet sind, dass Satelliten für Kommunikation da sind, für Überwachung. Darum doch ein wichtiger Teil.
Also ist, wenn man darüber nachdenkt, ziemlich schnell logisch, aber so im ersten Moment so, naja. Aber tatsächlich, ich war letztens auch an einer Veranstaltung, da hat jemand gesprochen, ein Professor, der sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt. War noch spannend, was da im Weltraum alles abgeht. Gut, dann gibt es noch die sogenannten sonstigen kritischen Sektoren, so genau. Und die sind übrigens alle neu mit NIS-2 dazugekommen. Richtig. Post- und Kurierdienste.
Ja, genau.
DHL.
Zum Beispiel.
Gehört da und dazu. UPS und wie sie alle heißen, genau.
Ja. Dann die Abfallbewirtschaftung.
Also nicht nur Abwasser, auch Abfall.
Ja, man hat es ja in Großstädten gesehen, wenn die streiken, wie sich da die Berge aufbauen. Mhm.
Produktion, Herstellung und Handel mit chemischen Stoffen.
Auch wieder als Zulieferer natürlich gedacht, ja.
Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln, ja, macht Sinn.
Vorhin hatten wir ja schon, dass Essen wichtig war, aber jetzt geht es eben noch weiter, dass auch die Zulieferer dazugehören, ja.
Der nächste ist wieder so ein bisschen allgemein für mich, verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren.
Ja, da gibt es eine Tabelle von der EU, wo als ich das studiert habe, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Unterschiede gibt. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber das Ding war so dick, so viele Seiten. Und da ist wirklich genau erklärt und in der Directive findet ihr Zahlencodes, welche da dazugehören und da könnt ihr nachschlagen. Also es sind relativ viele, die da dazugehören.
Und ich gehe schwer davon aus, so eine Liste gibt es auch für das nächste, nämlich Anbieter digitaler Dienste.
Richtig, auch da wird natürlich unterschieden, was wichtig ist. Das könnte ein Wetterdienst sein, der Online-Daten zur Verfügung stellt oder Daten von Verkehrslage und so weiter.
Und Forschung.
Ja, das dürfte dann auch spannend sein, wie das in nationales Recht umgewandelt wird, was da alles dazugehört. Viele Hochschulen arbeiten ja für Betriebe, haben irgendwelche Aufträge. Darum finde ich auch wichtig, dass Forschung dazugekommen ist.
Es ist, ich weiß nicht, das geht es vermutlich nicht um die Forschung, die ich als Unternehmen selbst betreibe, sondern um die öffentliche Forschung. Gehe ich schwer davon aus, weil sonst wäre es auch wieder ein Fass ohne Boden.
Genau.
Ja, und dann gibt es noch weitere, Andreas. Willst du uns noch ein paar erzählen?
Ja, und zwar unabhängig von ihrer Größe gehören die dazu. Und spannend finde ich Domänennamenregister der Domäne oberster Stufe.
Also gosecurity.ch.
Ja, da wäre jetzt vor allem bei uns in der Schweiz die Switch, die für CH zuständig ist, in Deutschland DENIC. Die sind da damit gemeint, also wirklich die oberste Stufe, die für ein Land zuständig sind. Denkt hier aber auch daran, COM, Info und was es alles gibt, dass die eben auch auf oberster Stufe sind.
Und DNS-Dienstanbieter, die sind ja dann auch betroffen. Hier geht es ja nicht um Register oder wo ich euch registrieren könnt, sondern dass eben auch die Abfrage funktioniert. Es reicht ja nicht, mich zu registrieren, wenn ihr auf gosecurity.ch gehen wollt, noch nie war zumindest, dann muss das auch abgefragt werden und das ist damit gemeint, so verstehe ich das.
Ja, und dann haben wir die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze mit mittlerer Unternehmensgröße.
Geile Definition.
Genau.
Öffentliche Verwaltung.
Ja, und da habe ich in Klammer geschrieben, aber nicht in Deutschland, da haben die das mal ausgeklammert, eben dieser Unmut, den ich vorhin erwähnt habe.
Was ist damit, woher kommt das?
Ich weiß nicht, ob die noch nicht so weit sind und man will die noch ein bisschen schonen, aber es ist eine reine Vermutung.
Okay, Unternehmen, die als einziger Anbieter eines Dienstes in einem EU-Mitgliedstaat gesehen werden, der kritisch für das öffentliche Leben ist.
Dürfte auch wieder eine spannende Definition sein, dass ich dann einen Stempel bekomme. Ich bin so kritisch, ja.
Gut. Und Unternehmen, deren Störung einen wesentlichen Effekt auf die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit haben. Es ist eben schon noch spannend. Ich meine, im ersten Moment hört es sich so einfach an, kritische Infrastrukturen. Es ist aber schon so, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt so viele Dinge. Ich meine, eben viele kommen uns in den Sinn, ja, Energie, ja, Gesundheit, ja, Essen. Aber es gibt so viele, da denkst du nicht daran, aber das gäbe ziemliches Chaos, hätten wir das nicht mehr. Wir sind schon eine krass organisierte Gesellschaft.
Ja, und das ist eben auch wichtig. Wenn ihr weniger als 50 Beschäftigte habt und weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz, ist eine Und-Verknüpfung, dann fallt ihr nicht darunter. Nichtsdestotrotz prüft, ob ihr nicht doch irgendwo über die Hintertür als extrem kritisch geltet. Dann wärt ihr wieder mit dabei.
Für wen gilt das jetzt? Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen wir später noch drauf, aber ich bringe es jetzt. Für wen gilt denn das überhaupt? Das ist eben für Europa. Also in der Schweiz haben wir den IKT-Minimalstandard, ist zwar anders aufgebaut, aber von der Grundidee ist was Ähnliches und die Verpflichtung kommt ja sehr gemächlich, jetzt langsam auch, Schritt für Schritt. Also kann ich als Schweizer Firma sagen, boah, aufatmen eben nicht ganz.
Nein, das würde ich auch nicht machen, gerade wenn ihr ein Zulieferer seid. Ich habe auch einen Kunden, der Elektronikbauteile herstellt und der wird da vermutlich mit reinfallen, weil er natürlich für die kritischen Infrastrukturen was zur Verfügung stellt. Und dann haben wir eben das, was wir oben aufgezählt haben, einen Zulieferer.
Also so etwas, juristisch gesehen stimmt das zwar nicht, aber von der Auswirkung etwas ähnlich wie die DSGVO könnt ihr eben darunter fallen, auch wenn ihr gar nicht in der EU seid.
Richtig, ja. Ja, und jetzt haben wir ja die Bußen schon angesprochen. Da wird auch wieder unterschieden zwischen diesen eben wesentlichen oder wichtigen Einrichtungen. Um was für Beträge geht es denn da, Sandro?
Ich nenne mal nur die Höchstbeträge. 10 Millionen.
Ja, und zwar Euro. Mindestens 10 Millionen oder mindestens 2% des weltweiten Umsatzes. Also wir kennen ja das von der DSGVO, wo man auch mit diesen Mindestangaben arbeitet. Ja, und bei den Kleinen?
Ich weiß gar nicht, ist das nicht nach wichtig und wesentlich? Ja,
genau.
Und, dort sind es 7 Millionchen.
Genau, ja. Oder 1,4%.
Ja, easy. Nee, also natürlich nicht. Also ihr seht auch da wieder. Die Frage ist natürlich, die stelle ich mir schon, wie wird das dann geprüft, wie lange geht das? Ich sage mal so, wenn ihr nicht komplett im Fokus steht, ist die Chance vermutlich nicht riesig groß, dass ihr sofort gebüßt werdet, wenn ihr das nicht ganz einhaltet.
Ja.
Ich will aber damit nicht sagen, tut's nicht, weil es ist so oder so sinnvoll.
Mhm. Ja, wir haben eine riesige Liste von Anforderungen zusammengestellt. Wir können da mal kurz durchgehen, was ihr alles machen müsst. Und eines, das haben wir schon erwähnt, das ist die Pflicht, eine Risikoanalyse zu machen für eure Informationssysteme.
Ja, wie gesagt, das macht so oder so Sinn. Auch viele weitere Dinge machen aus meiner Sicht wirklich Sinn. Es vielleicht kurz die Hauptziele der NIS2-Richtlinie ist im Wesentlichen die Verbesserung des Cybersicherheitsresilienz. Ich hätte gesagt Cyberresilienz, aber man kann auch sagen Cybersicherheitsresilienz. Geht auch. Es ist sinnvoll. Harmonisierung der Sicherheitsanforderungen, dass man das irgendwo in der EU auch mal so ein bisschen auf einen Stand bringt, grundsätzlich sinnvoll. Ich bin nicht sicher, ob das dann ganz so einfach ist im Detail. Stärkung der Vorfallsreaktion, da gibt es ja auch Pflichten neu, Meldepflichten.
Ja, richtig, die können wir nachher auch noch gleich anschauen. Also, dass ihr, wenn ihr was habt, eben schneller reagieren könnt. Und damit verbunden ist auch der Austausch mit anderen, dass ihr wirklich kommuniziert, hey, wir haben etwas, vielleicht betrifft es ja dann auch weitere. Also diese Kette ist auch wichtig.
So, und jetzt Meldepflichten. Meldepflichten.
Puh, ja.
Moment, ich muss nochmal.
Der erste Punkt ist schon Meldepflicht. Unverzüglich. In jedem Fall aber innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme des erheblichen Sicherheitsvorfalls müsst ihr eine Frühwarnung herausgeben.
Wow.
Ja.
Unverzüglich.
Mhm. Spätestens 24 Stunden. Jetzt überlegt euch mal, ihr erkennt was, ihr seid sonst schon unter Druck und jetzt habt ihr noch eine Meldepflicht.
Und meine Erfahrung ist ja, es ist in den meisten Fällen nicht so, dass jemand kommt und sagt, jetzt haben wir eine Cyberattacke.
Mhm.
Jetzt haben wir diesen Vorfall. Meistens ist so, da stimmt irgendwas nicht. Dem müssen wir mal nachgehen. Warum ist das so? Und dann stellt sich heraus, ein Firmware-Update hat irgendwas falsch gemacht und so. Oder irgendwann stellt sich nämlich heraus, hoppla, das sieht ein wenig nach Sicherheitsvorfall aus, ich bin aber noch nicht ganz sicher. Jetzt müssen wir noch das prüfen, das, oh, das sieht auch nicht so gut aus. Ich glaube, das haben wir. Aber was bedeutet das genau? Also der Moment, wo ich wirklich sagen kann, doch, es ist ein Cybersicherheitsvorfall, das ist meistens ein kleiner Prozess.
Mhm. Ja, und vielleicht
unverzüglich, wow.
Vielleicht beziehst du ja auch noch Externe dazu, die dich unterstützen. Die brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit, bis sie bei dir sind, bis sie mit der Analyse beginnen. Ja,
also und dann dauert ja das. Also meistens geht das mal mehrere Tage bis Wochen, bis du überhaupt eine Übersicht hast, weißt, was passiert ist. Aber schon nach 72 Stunden musst du ein Update machen.
Richtig. Du musst eine Meldung über den Sicherheitsvorfall aktualisiert zustellen, sowie eine erste Bewertung des erheblichen Sicherheitsvorfalls.
So, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Ich kenne jetzt nicht mal deine Meinung, aber ich sage jetzt mal meine. Ich finde es gut. Auch wenn ich das vorhin so betont habe, hey, das ist schwierig. Was ich aber damit sagen will, ist, ihr müsst das vorbereiten.
Mhm.
Ihr könnt nicht einfach sagen, ja gut, dann melde ich dann halt das. Da muss ich vorbereitet sein. Und genau deshalb, ich finde das gut, weil es mich zwingt, noch mehr Gedanken dazu zu machen.
Richtig. Es gibt bei der ISO 27001 eine Anforderung, Kontakt mit Behörden. Und da zeigt sich auch wieder, es macht Sinn, dass man im Voraus weiß, wohin melde ich mich, wer ist für mich überhaupt zuständig, welches Land zum Beispiel oder welches Gebiet, welche Person muss ich dann überhaupt informieren, habe ich die Kontaktangaben, ist das ein Online-Formular, schicke ich eine E-Mail, muss ich anrufen. All das könnt ihr nicht mehr euch überlegen, wenn es dann geschieht, sondern das müsst ihr vorbereitet haben.
Ja, genau. Und den letzten, den habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Du musst innerhalb eines Monats einen Abschlussbericht dann senden.
Ja, richtig.
Da weiß ich nicht genau, was das Ziel ist, weil häufig bin ich nach einem Monat nicht fertig.
Ja, gerade wenn es was Größeres gewesen ist, wird das eine Herausforderung, definitiv.
Ja, wir haben schon gesagt, du kannst auch als Schweizer Unternehmen betroffen sein, also klärt das vielleicht besser mal ab, wie das ist, durch die Lieferkette, natürlich durch Standorte in der EU oder wenn ihr einfach von der EU als kritisches Unternehmen eingestuft werdet.
Genau.
Uns ist das jetzt zum Glück nicht passiert. Puh.
Genau, also da kommt einiges auf euch zu. Bitte nehmt das Thema ernst, schaut es einmal an, seid ihr davon betroffen oder nicht und beginnt jetzt schon mit den Vorbereitungsaufgaben.
Schreibt dir das auf die Festplatte.
Die Zeit ist knapp, daher bald prüfen, ob das eigene Unternehmen dazugehört.
Die Bußgelder sind ähnlich wie bei der DSGVO sehr hoch.
Ein ISMS nach ISO 27001 deckt viele Anforderungen ab.
Die Meldepflichten sind echt eine Herausforderung und müssen deshalb gut vorbereitet werden.
Ja, vielen Dank, dass du auch heute dabei warst. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.